SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Hahn auf, Hahn zu. Wie der russische Präsident ein Spiel um die Energieversorgung spielt, ein Gespräch zu Motiven und Ziel. Regierung on, Regierung off. Wie Italien seine Krise nicht in den Griff bekommt und Neubesetzung in der evangelischen Kirche. Welche Herausforderungen der neue Landesbischof von Württemberg für die Gesellschaft sieht. Ein Gespräch mit Ernst Wilhelm Gohl. Wie viel Gas kommt durch? Ist es weniger als vorher? Ist es gleich viel? Das ist die Frage des Tages. Sicher jedenfalls ist, die Wartung der Pipeline Nord Stream 1 ist beendet und es wird geliefert. Nur über die Menge gibt es eben widersprüchliche Meldungen. Den neuesten Stand hat Hans-Joachim Viehweger.
Um 6 Uhr wurden erste Gasströme gemeldet, die sich inzwischen erhöht haben, wie Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, bestätigt. Die Gasflüsse bewegten sich inzwischen in Richtung 40% der maximalen Kapazität der Pipeline. Das ist das Niveau, auf das Russland die Gasmenge vor der Wartung reduziert hatte, angeblich wegen einer fehlenden Gasturbine. Trotz der Wiederaufnahme der Gaslieferungen will der Chef der Bundesnetzagentur aber nicht von Entwarnung sprechen. Müller verwies auf Äußerungen von Russlands Präsident Putin, der erneut Drosselungen angedeutet hatte. Umso wichtiger seien Einsparungen und der Bezug von Gas aus anderen Quellen. In den Sommermonaten, in denen vergleichsweise wenig Gas verbraucht wird, gehe es nun darum, die Gasspeicher zu füllen. Bis zum Winter sollen diese zu mindestens 90% gefüllt sein. Aktuell liegt der Wert bei rund 65%.
Hans-Joachim Viehweger über das Hin und Her bei den Durchflussmengen. Und dass das so ein Hin und Her ist, findet zum Beispiel der Außenpolitik-Experte der CDU, Röttgen, durchaus logisch. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Wir müssen einfach verstehen, Putin spielt mit unserer Abhängigkeit, die besteht, und er spielt auch mit unserer Angst. Das müssen wir wissen. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, an beiden seiner taktischen, machtpolitischen Spiele nicht teilzunehmen. Und darum müssen wir raus aus der Abhängigkeit so schnell wie es geht. Und wir dürfen auch nicht wie die Kaninchen auf die Schlange schauen und darauf starren, was denn Putin heute beliebt zu liefern oder übermorgen uns an Angst zu machen. Das dürfen wir nicht mitmachen. Das ist ein schwerer Fehler.
Ein schwerer Fehler, sagt der CDU-Außenpolitiker Röttgen, sei das. Man dürfe das Spiel des russischen Präsidenten nicht mitmachen. Darüber spreche ich mit Dr. Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Kluge, wie sehen Sie das? Ist das ein Spiel, das Putin da mit uns spielt? Und wenn ja, was für eins?
Ja, ich würde zustimmen, dass es ein Spiel ist. Es geht für den russischen Präsidenten darum, jetzt diese Unklarheit aufzubauen, uns in der Unsicherheit zu belassen, wie es weitergeht mit den Gaslieferungen und auch dafür zu sorgen, dass wir einfach sehr, sehr viel darüber sprechen. Und in dem Moment, wo wir über die Zukunft der Gaslieferungen sprechen, sprechen wir nicht mehr über Kriegsverbrechen. Und je mehr wir darüber sprechen, umso mehr kommen vielleicht auch Zweifel in Bezug auf Sanktionen bei uns auf. Umso mehr gelingt es Putin auch, seine politische Isolation ein Stück weit zu überwinden. Das heißt, diese Strategie von Putin, das jetzt nicht klar zu sagen, was passiert, vielleicht hat er das selbst auch noch überhaupt nicht entschieden, das ist aus meiner Sicht schon auch ein Ziel an und für sich. Es geht da nicht nur darum, die Gaspreise in Europa zu erhöhen, sondern es geht auch darum, unseren Diskurs, unsere Gespräche zu beeinflussen.
Und diese Beeinflussung ist ihm in Teilen, sagen Sie, schon gelungen. Wir sprechen ja schon über die Einstellung von Sanktionen, beziehungsweise es gibt dazu ja schon allfällige Äußerungen.
Genau, richtig. Wir können an der Stelle aktuell ja vielleicht nicht anders, weil natürlich die Auswirkungen eines Lieferstopps tatsächlich für uns stark werden. Ich meine natürlich auf der anderen Seite, hat Russland bereits seine Lieferungen sehr, sehr weit reduziert. Es liefert aktuell nur noch ein Drittel dessen, was es vor einem Jahr geliefert hat, nach Europa. Also sozusagen haben wir schon größtenteils eine Art von Embargo. Aber es ist eben für Putin wichtig, dass wir weiterhin die Hoffnung haben, dass wir weiterhin bangen und dass wir weiterhin ganz genau hinschauen, was er dort tut. Und ja, das hat Erfolg. Das zeigt natürlich auch dieses Interview. Und wir müssen natürlich auch sehen, wir sind am Anfang eines langen Prozesses. Der Weg in den Winter ist noch weit und es wird noch viele dieser Gespräche und Situationen geben, wo vielleicht das Gas abgedreht wird, vielleicht auch nicht. Und natürlich brauchen wir da, ja, müssen wir uns darauf einstellen und da auch in gewisser Weise ein dickeres Fell entwickeln und dürfen nicht wie das Kaninchen, wie Herr Röttgen sagte, auf Putin starren.
Das heißt, Sie haben es schon erwähnt, das heißt, eigentlich dürften wir dieses Interview gar nicht führen.
Ich glaube, man kann schon darüber sprechen, aber man muss sich klar sein, dass diese tagesaktuellen Entwicklungen nicht entscheidend sind. Es ist nicht entscheidend, ob und in welchem Maße jetzt heute Lieferungen durch Nord Stream 1 wieder aufgenommen werden. Es ist nicht entscheidend, ob nächste Woche eine Turbine geliefert wird oder nicht und ob die dann direkt in Betrieb genommen werden wird oder nicht, sondern muss immer einen Schritt zurückgehen und ja mit einer etwa aus der Vogelperspektive auf die Entwicklungen schauen und sich dann, denke ich, schon darauf einstellen, dass es eben bis zum Winter dazu kommen kann, dass wir ohne russisches Gas klarkommen müssen und dann, dass wir uns darauf selber einstellen. In dem Moment, wo wir unsere Vorbereitung getroffen haben, können wir auch diesen tagesaktuellen Spielereien und diesem Taktieren, diesem Testen von Putin relativ gelassen gegenüberstehen.
Stichwort Vorbereitung. Würde es denn etwas bringen, wenn die EU noch mehr mit einer Stimme sprechen würde, statt jeden Mitgliedstaat einzeln mit seiner Energiestrategie vor sich hin wursteln zu lassen, sage ich mal?
Das ist natürlich notwendig, absolut notwendig, weil nur im Verbund die Folgen eines Lieferstopps wirklich abgefedert werden können, zumindest teilweise. Aber es ist auch klar, dass das sehr schwierig sein wird. Das haben wir jetzt ja auch schon gesehen mit einzelnen Stimmen aus Spanien beispielsweise. Wir haben in der Vergangenheit in diesem Thema nicht mit einer Stimme gesprochen. Das lag vor allen Dingen an Deutschland. Und wir können jetzt nicht von anderen Staaten einfordern, dass sie jetzt mit einer Stimme sprechen, um sozusagen die Folgen von uns zu erleichtern. Wir hoffen es natürlich und wir müssen sie davon überzeugen. Aber es gibt natürlich ein Problem, weil es eben auch eine Geschichte hat, diese aktuelle Situation.
Das heißt, wenn wir im Bild des Spiels bleiben, Herr Kluge, kann es sein, dass Deutschland dann eben der Gamechanger sein muss in diesem Diskurs?
Ja, es wäre auf jeden Fall natürlich die symbolträchtigste oder ja, am weitesten wahrgenommene Veränderung, wenn Deutschland jetzt sagen würde, wir ignorieren einfach diese Gaslieferungen, wir stellen uns jetzt darauf ein, dass nichts mehr kommt oder wir sagen sogar selber, wir wollen jetzt kein russisches Gas mehr importieren. Ist es mir klar, dass das aktuell aufgrund der wirtschaftlichen Kosten, die damit verbunden sind, ja nicht beliebt ist als Idee. Aber wir müssen auch sehen, wenn wir jetzt ein halbes Jahr lang über jede Bewegung von Putin, über jedes Drehen am Gashahn spekulieren und diskutieren, dann wird das massive Auswirkungen auf unsere, ja, auf unseren außenpolitischen Diskurs, auch auf unsere Außenpolitik haben. Und da dürfen wir nicht blind reinlaufen, sondern wir müssen darauf vorbereitet sein, dass das eben noch eine Weile so weitergeht.
Und das heißt, Sie schätzen den russischen Präsidenten am Ende auch so ein, dass er damit mit diesem Spiel einfach so weitermacht, wenn wir es nicht ändern?
Ja, davon ist auszugehen. Also es gibt für Putin keinen Grund, dieses Instrument aus der Hand zu geben. Es ist sehr wirkungsvoll. Die russische Führung schätzt die EU als relativ schwach ein und auch unsere innenpolitische Stabilität, Resilienz, Widerstandsfähigkeit halten sie auch für relativ schwach. Das heißt, ich glaube, da verspricht man sich schon einiges von diesem Instrument im Kreml. Und wir müssen unsererseits natürlich alles dafür tun, dass es nicht politisch instrumentalisiert werden kann, in dem Sinne, dass wir dann unsere Ukraine-Politik daraufhin verändern oder unsere Unterstützung der Ukraine gegen eben diese russische Invasion verringern. Das darf nicht passieren. Das ist letztlich das Ziel von Putin. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es geht an der Wurzel nicht um Sanktionen. Sanktionen sind ein Instrument von uns in dieser Frage dieses Ukraine-Krieges. Und da ist der eigentliche Punkt ja unseres Konflikts mit Putin, unseres Konflikts mit dem Kreml, dass eben er dort diesen Angriffskrieg führt. Und solange dieser Konflikt besteht, wird Putin das, was er von seiner Seite aus einsetzen kann, nämlich die Gasabhängigkeit, auch gegen uns einsetzen.
Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Italien ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Land. Nicht nur, weil es schön dort ist, sondern auch, weil es als Demokratie schon so einiges geleistet hat. Denn obwohl die Regierungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs so oft gewechselt haben wie wohl in keinem anderen europäischen Staat, 70 sind es gewesen, schaffen es die Italiener doch immer wieder, sich nach jeder Krise wieder zusammenzuraufen. Und letztlich ist es ja das, was zählt in einem politischen System, das eben mit dem deutschen auch nicht so eins zu eins vergleichbar ist. Im Moment allerdings sieht es nicht so gut aus, eher so, als stünde unser EU-Partner mal wieder am Scheideweg. Regierungschef Draghi hat seinen Rücktritt eingereicht und Staatspräsident Mattarella hat ihn dieses Mal auch akzeptiert. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Für einen Moment war beim sonst so beherrschten Mario Draghi ein Schimmer der Rührung in den Augen zu erkennen. Als der noch Regierungschef in der Abgeordnetenkammer am Vormittag zu seiner Erklärung ansetzte und die Abgeordneten auf der linken Seite des Parlaments ihn mit langem stehendem Applaus feierten.
Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie.
Draghi lächelte und kommentierte danach selbstironisch seine emotionale Reaktion. Auch das Herz von Zentralbankern wird ab und zu genutzt. Die eigentliche Erklärung Draghis in der Abgeordnetenkammer dauerte da nur 15 Sekunden. Vielen Dank für die gemeinsame Arbeit in dieser Zeit. Angesichts des Votums des Senats der Republik gestern Abend bitte ich darum, die Sitzung zu unterbrechen, weil ich zum Staatspräsidenten fahren und ihm meinen Entschluss mitteilen werde. Den Entschluss, zurückzutreten. Gestern Abend hatte Draghi im Senat eine klare politische Niederlage erlitten. Nur circa ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren votierten für ein Weitermachen des Ministerpräsidenten. Das reichte zwar für eine einfache Mehrheit, weil sich drei bisherige Regierungsparteien nicht an der Abstimmung beteiligten. Für ein Weiterregieren Draghis aber war dies deutlich zu wenig. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die rechte Lega Matteo Salvinis und Berlusconis Forza Italia hatten Draghi faktisch die Gefolgschaft aufgekündigt und damit die Koalition der nationalen Einheit platzen lassen. Draghi-Unterstützer wie der Chef des sozialdemokratischen PD Enrico Letta oder Außenminister Di Maio sprachen hinterher von einem traurigen bzw. schwarzen Tag für Italien. Ihr Vorwurf, aus parteipolitischer Profilierung und wahltaktischen Überlegungen sei Italien in eine unverantwortliche Krise gestürzt worden. Auch der ehemalige Minister für wirtschaftliche Entwicklung, der liberale Carlo Calenda, macht den Parteien, die Draghi das Vertrauen aufgekündigt haben, harte Vorwürfe. Eine Herde von Lumpen, von unverantwortlichen Populisten von rechts und links, Forza Italia, Lega, Fünf-Sterne-Bewegung, haben in einer beispiellosen internationalen Krise den in der Welt am meisten respektierten Italiener nach Hause geschickt. Gennaro Migliore von der Partei Italia Viva, die ebenfalls zu den Draghi-Unterstützern gehört, sieht auch international negative Folgen durch den Sturz Draghis. Es ist eine Regierungskrise gegen Italien, aber nicht nur das. In Russland werden jetzt Champagnerflaschen oder Wodka entkorkt, und auf der anderen Seite gibt es international diejenigen, die zu Recht besorgt sind, dass eine Säule der europäischen Stabilität wie Mario Draghi fehlen wird. Die Entscheidung, wie es in der Regierungskrise in Rom weitergeht, liegt nun bei Staatspräsident Mattarella. Es wird damit gerechnet, dass er Neuwahlen ausruft, nach den pflichtgemäßen Beratungen mit der Senatspräsidentin und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer über eine Auflösung des Parlaments. Als mögliche Termine für Neuwahlen gelten der 2. oder 9. Oktober. Bis dahin könnten Draghi und seine Regierung geschäftsführend im Amt bleiben. Laut Umfragen gibt es bei Neuwahlen große Siegchancen für ein Bündnis der Rechtsparteien Brüder Italiens, Lega und Forza Italia. Nach Draghi die derzeit beliebteste Politikerin in Italien ist Giorgia Meloni, die Chefin der postfaschistischen Brüder Italiens. Die 45-Jährige erklärte nach Draghis Scheitern gestern im Senat, sie freue sich auf Neuwahlen.
In Italien tritt Ministerpräsident Draghi zurück. So kann Demokratie gehen. Wenn es sein muss, wird zurückgetreten. Und wenn man abgewählt ist, gratuliert man dem Gegner und tritt einen Schritt zurück. Auch das ist gute Gepflogenheit in einer Demokratie. Eine, die der abgewählte US-Präsident Trump mit Füßen getreten hat und darüber hinaus um ein Haar einen Staatsstreich verursacht hat. Der Untersuchungsausschuss zum sogenannten Sturm aufs Kapitol tagt heute in Washington zum letzten Mal. Aber schon jetzt ist klar, dieser Ausschuss hat gute Arbeit im Sinne der Demokratie geleistet, sagt Thorsten Teichmann, unser USA-Korrespondent. Hier sein Kommentar.
Jeder, der zweifelt, ob die öffentlichen Anhörungen zum Sturm aufs Kapitol notwendig sind, dem sei ein Besuch im US-Kongress empfohlen. Das Gebäude steht wieder offen, um es zu besichtigen. Der Tourguide in dieser Woche hieß Joe. Joe erzählte, bei jeder Führung werde er nach dem 6. Januar 2021 gefragt. Dann zähle er die Fakten auf. Aber er werde nicht sagen, ob der Angriff auf das Parlament richtig war oder falsch. Joe ist keine Ausnahme. Das gesamte Land kann sich nicht mehr einigen, was richtig ist und was falsch. 855 Mitglieder und Mitläufer des militanten Mobs sind bisher angeklagt worden. Die Vorwürfe reichen von Hausfriedensbruch bis aufrührerische Verschwörung. Die Rate, mit der die Klagen der Staatsanwaltschaft bisher Erfolg haben, ist atemberaubend. Aber die Mehrheit der befragten Republikaner glaubt immer noch, die Straftaten vom 6. Januar seien vielmehr legitimer Protest gewesen. Das waren sie nicht. Der Sturm auf das Kapitol war ein Verbrechen. Die Gewalt hat die Vereinigten Staaten an den Rand einer Verfassungskrise gebracht. An dem Tag und in den Monaten zuvor wurden so viele Grenzen überschritten, es war so viel Gewalt im Spiel, dass bei einer Rückkehr von Team Trump auch verbliebene Brandmauern der amerikanischen Demokratie einstürzen werden. Deshalb ist es wichtig, die Ereignisse öffentlich aufzuklären. Aussagen im Untersuchungsausschuss haben schockiert, Sitzungen haben für Schlagzeilen gesorgt, aber am Ende sind es die Fakten, die zählen, die dieser Ausschuss präsentiert. Der abgewählte Präsident hatte keine Absicht, das Weiße Haus zu verlassen. Ihm war die Niederlage bewusst, aber er war bereit, alles zu unterstützen, was ihn an der Macht halten könnte. Und das ist untragbar für eine Demokratie. Alle Versuche, das Wahlergebnis anzufechten, fielen mit einer Ausnahme vor Gericht durch. Unverändert hielt Trump an der Lüge fest, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Die Lüge wurde zum Köder für seine Anhänger. Sie folgten jedem seiner Tweets. Der Präsident setzte Republikaner unter Druck. Er verleumdete Wahlhelfer. Nach Aussagen im Ausschuss war der gewaltsame Sturm aufs Kapitol geplant, um die Bestätigung der Ergebnisse zu verhindern. Die Nähe zu den Extremisten war kein Zufall. Trump hielt selbst dann am Ablauf fest, als er informiert wurde, dass ein Teil seiner Anhänger bewaffnet ist. Der abgewählte Präsident handelte nicht allein. Er wurde befähigt von Anwälten, Beratern, Professoren und Abgeordneten der Republikanischen Partei. Ihnen war die Gefahr der möglichen Strafbarkeit im Anschluss so bewusst, dass sie vorsorglich um Straferlass baten. Es ist unklar, ob das Justizministerium im Herbst die Fäden aufnimmt, ob die Justiz in den USA gegen den abgewählten Präsidenten sowie führende Republikaner wie seinen Stabschef Mark Meadows ermittelt. Zudem, kein Republikaner, der an die Lüge von der gestohlenen Wahl glaubt, kann mit der Anhörung von der Wahrheit überzeugt werden. Und schließlich sorgt der Strom an schlechten Schlagzeilen womöglich dafür, dass Trump eine Kandidatur für 2024 zeitig bekannt gibt. Aber all das kann kein Argument gegen die Arbeit des Untersuchungsausschusses sein. Vergessen, darüber hinweggehen, verschweigen, all das sind keine Alternativen. Bis Amerika übereinstimmt, dass der Überfall auf das Parlament falsch war, ist es ein weiter Weg. Die öffentlichen Anhörungen zum 6. Januar waren aber immerhin ein Einstieg dafür.
Thorsten Teichmann kommentierte: Ein Wechsel steht in der evangelischen württembergischen Landeskirche an. Am Sonntag wird Bischof Juli in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist der bisherige Ulmer Dekan Ernst Wilhelm Gohl. Die feierliche Amtseinführung wird bei einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche begangen und wir können mit dem künftigen Bischof heute schon sprechen. Herr Gohl, wir reden fast am Ende einer Woche miteinander, in der zwei gesellschaftliche Herausforderungen besonders ins Gewicht gefallen sind. Das war zum einen die Hitze, die uns die Klimakrise ins Bewusstsein gerufen hat, und zum anderen das Bangen um die Frage, wie das mit den russischen Gaslieferungen jetzt wohl weitergeht. Welche dieser beiden Herausforderungen beschäftigt Sie am meisten?
Ich würde es zweiteres sagen. Mensch und Umwelt ist eine ungute Trennung, weil wir als Menschen sind Bestandteil der Schöpfung und da gehören wir dazu. Und wahrscheinlich müssen wir es nüchtern betrachten. Die Natur kann gut ohne den Mensch leben, aber der Mensch eben nicht ohne Natur. Und dass wir das so spät merken, das ist einfach bedauerlich, weil schon sehr lang darauf hingewiesen wurde. Ich habe es schon in meiner Schulzeit, und die ist eine Zeit zurück, hat man das schon diskutiert, dass einfach der menschengemachte Klimawandel uns vor große Probleme stellen wird.
Insgesamt muss man ja sagen, leben wir in schwierigen Zeiten. Gerade hatten wir Anfang des Jahres den Kopf so ein bisschen oben nach der Pandemie. Da hat Russland Krieg gegen die Ukraine angefangen. Welche Möglichkeiten kann die Kirche da bieten, um dieses Dauerkrisengefühl abzumildern?
Ich denke, die Kirche mit ihrer langen Tradition, also ich komme ja vom Ulmer Münster her und wir hatten über die Pandemie auch immer das Münster geöffnet. Selbst im Lockdown kamen dann Menschen, die einfach unterwegs sein durften, saßen mal kurz rein und sagen, das tut mir so gut, weil ich da verortet werde in einem größeren Zeitraum. Meine Generation, die nach dem Krieg geboren ist, die sind einfach Krisen nicht gewöhnt. Und für die Menschen im Mittelalter war das vollkommen normal, also auch die Gefährdung. Und deshalb kann man in Kirchen und in diesen Räumen einfach Hoffnung tanken für die Zeit, die vor allem liegt.
Die Kirche hat ja nun Probleme mit vielen Austritten im Moment. Sind Krisen wie Klima, Pandemien, Energieknappheit auch Chancen für die Kirche, Menschen zurückzugewinnen?
Also ich finde es immer schwierig, wenn man solche katastrophalen Entwicklungen als Chancen begreift, weil die einfach, das wäre zynisch den Menschen, die da einfach extrem drunter leiden. Aber so Krisen, und das gibt es auch im persönlichen Bereich einfach, die zeigen einem, wie wenig selbstverständlich vieles ist, was wir so ganz selbstverständlich halten. Dass wir im Frieden leben, für mich 1963 geboren war, das ist völlig klar, Europa ist friedlich. Und die Menschheit hat aus dieser Geschichte gelernt, zumindest in Europa. Und jetzt der Überfall von Putin auf die Ukraine sagt, dass es eben nicht so ist. Und mit den Seuchen, die haben früher zum Leben dazugehört, wir gut medizinisch aufgestellt, waren gewohnt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und das ist halt nicht so. Und das ist natürlich auch die religiöse Frage, was gibt mir Halt in meinem Leben? Und die kann man unterschiedlich beantworten. Aber ich glaube, in so unguten Zeiten wird viel stärker das in den Blick gerückt, was gibt mir Halt, was stärkt mich?
Es gibt Menschen, die sagen, Kirche hätte in der letzten Zeit weniger an politischem, ich sag mal, Impetus gehabt. Und sie würden sich vielleicht wünschen, dass Kirche wieder mehr am gesellschaftlich-politischen Diskurs teilnimmt. Was sagen Sie dazu?
Also für mich ist immer klar, weil das Evangelium richtet sich an die Welt und deshalb ist es klar auch ein politischer Akzent, den man da setzen muss. Aber ich denke, wir sollten genau begründen, warum wir als Kirche uns zum Beispiel beim Klima einsetzen, weil wir sagen, die Schöpfung, wir glauben, dass Gott uns die Welt geschenkt hat und wir sollen die bebauen und bewahren. Das sagen wir schon seit 20, 25 Jahren mit dem Prozess, ökumenischen Prozess, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die Grundlage ist aber einfach die Heilige Schrift und von der aus immer wieder zu politischen Themen Bezug nehmen, das halte ich für wichtig.
Der bisherige Dekan von Ulm, Ernst Wilhelm Gohl, und künftige evangelische Landesbischof von Württemberg. Am Sonntag wird er in Stuttgart in sein Amt eingeführt. Das SWR-Fernsehen überträgt die Zeremonie live. 12.26 Uhr ist es jetzt. Bundesfinanzminister Lindner hat Grund, sich zu freuen. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im ersten Halbjahr nämlich kräftig gestiegen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 haben sie mehr als 17% zugelegt. Wir ordnen das mal ein mit Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Woher denn der Steuersegen?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Der robuste Arbeitsmarkt sorgt für gute Lohnsteuereinnahmen. Viele Unternehmen verdienen derzeit prächtig. Entsprechend hoch sind die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer für Bund und Länder. Und dann hat auch noch die Umsatzsteuer gute Einnahmen gebracht. Das ist der hohen Inflation geschuldet. Viele Importgüter sind teurer geworden. Entsprechend höher fallen die Steuereinnahmen aus. Und dann muss man aber noch eines dazu sagen. Der Vergleichszeitraum, also das erste Halbjahr 2021, das war steuerlich gesehen ein schwacher Zeitraum. Die Corona-Krise und teure Krisenmaßnahmen haben damals die Steuereinnahmen gedrückt. Entsprechend gut sehen die Zahlen eben in diesem Jahr aus.
Also einerseits Freude beim Bundesfinanzminister heute, andererseits könnte ihm der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank schon ein bisschen die Laune vermiesen. Warum das?
Ja, Sie sprechen hier das Thema an den Finanzmärkten heute an. Die EZB wird heute die Niedrigzinsphase der letzten 11 Jahre beenden und den Leitzins anheben. Das bedeutet für die Euro-Finanzminister, dass Schuldenmachen teurer wird. Bis vor kurzem hat Deutschland sogar noch Geld dafür bekommen, wenn es sich Geld bei Anlegern geliehen hat. Das ist seit ungefähr Anfang des Jahres nicht mehr so. Die Rendite für eine 10-jährige Bundesanleihe liegt derzeit bei 1,3%, so ungefähr. Das ist aber immer noch deutlich weniger als so manch anderer Euro-Finanzminister zahlen muss bei Ausgabe seiner Staatspapiere. Dennoch wird die Zinswende der EZB natürlich auch in Deutschland zu Buche schlagen. Finanzminister Lindner rechnet mit 16 Milliarden Euro zusätzlichen Ausgaben für die Kreditfinanzierung des Bundes in diesem Jahr. Nächstes Jahr dann mit 30 Milliarden Zusatzkosten.
Der EZB-Rat tagt zur Stunde im Moment und berät, um wie viel der Leitzins angehoben wird. Wann wissen wir denn da mehr?
Also um 14.15 Uhr soll der Zinsentscheid bekannt gegeben werden. Anschließend gibt es dann eine etwas ausführlichere Pressekonferenz. Bislang war die Rede von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkt. Experten gehen aber davon aus, dass der Zinsschritt sogar 0,5 Prozentpunkt betragen könnte und fänden das tatsächlich auch richtig. Das hat zum Beispiel die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im SWR-Interview gesagt.
Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Es bleibt abzuwarten, ob das passiert. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die EZB den Zins jetzt anhebt und auch signalisiert, dass weitere Zinsschritte folgen, weil das führt eben dazu, dass die Inflationserwartungen verankert bleiben und die Inflation sich nicht quasi verselbstständigt.
Genau, wir bleiben also gespannt, ob die EZB bei den 0,25% bleibt oder tatsächlich auf 0,5 Prozentpunkt hochgeht. Die Anleger, die sind auch angespannt heute wegen des EZB-Entscheids, aber auch wegen der Regierungskrise in Italien und auch wegen der Gaslieferungen aus Russland. Heute fließt ja wieder Gas aus Russland durch Nord Stream 1, aber eben ein bisschen Unsicherheit an der Börse. Der deutsche Leitindex DAX, der verliert etwa 0,3% und steht jetzt bei 13.240 Punkten.
Vielen Dank an die Kollegin Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.